Einen schönen guten Sonntagmorgen. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Nacht. Vielleicht sogar einige Traumbotschaften zu den Themen des gestrigen Tages, der doch recht dicht war von den Inhalten her und wo es doch einiges berührt hat, dass unser kleines Ich-Bewusstsein überschreitet. Und deswegen ist es auch gut, diesen Themen weiter nachzugehen. Bevor wir heute in den weiteren, in dem Fall vierten Eranos-Vortrag dieses Wochenende eingehen werden, mit dem Thema die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit, möchte ich doch noch Raum geben, wenn noch Fragen da sind, vorab. Ansonsten würden wir dann im zweiten Teil dann noch Raum geben für Fragen. Gut, wenn im Moment keine Fragen da sind, beginne ich einfach mit diesem Eranos-Vortrag, den Erich Neumann 1953 in Ascona gehalten hat, mit dem Titel, wie gesagt, die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit. Erich Neumann macht uns gleich zu Beginn seines Vortrags deutlich, dass es eigentlich unmöglich ist, von unserem Bewusstsein aus etwas über einen Archetyp auszusagen. Denn das Archetypische meint eine Wirklichkeit jenseits unseres Bewusstseins. Eine Einheitswirklichkeit, die uns nur aufgrund unserer Bewusstseinsdifferenzierung in gegensätzlichen Symbolgruppen erscheint. Wenn wir uns dieser Einheitlichkeit des Archetyps bewusst werden, können wir auch unsere eigene Einheitlichkeit, die Ganzheit unserer Psyche, realisieren. Von unserem Bewusstsein aus müssen wir, wenn wir über einen Archetyp sprechen, immer auch den für uns ihm entgegengesetzten Archetyp mit einbeziehen. Das heißt, wenn wir nun vom Erdarchetyp sprechen, sprechen wir auch vom Archetyp des Himmels und von der Beziehung dieser beiden Archetypen zueinander. Erst unser differenziertes Bewusstsein trennt die uroborische Einheit der miteinander verschlungenen Erd-, Ur- und Welteltern in die Gegensätze von Himmel und Erde. Erst dadurch ist die Zuordnung gültig, nach der archetypisch der Himmel mit der Symbolik von oben, Licht, hell, männlich und aktiv verbunden wird, während die Erde mit der Symbolik von unten, schwer, dunkel, weiblich und passiv in Verbindung gebracht wird. Zusätzlich bringen wir den Archetyp der Erde mit den Qualitäten des diesseitigen, körperlichen, stofflichen, materiellen und unbewussten, den Archetyp des Himmels mit denen des jenseitigen, unkörperlichen, immateriellen, geistigen und bewegenden in Verbindung. Ein Archetyp, der an sich gestaltlos ist und eine absolute, transgressive, das heißt innen und außen überschreitende Einheitswirklichkeit darstellt, erscheint uns jedoch in der relativen Bezogenheit auf unser Ich-Bewusstsein. Das heißt, die Erfahrung eines Archetyps hängt immer von der Stufe der Bewusstseinsentwicklung des Menschen ab, der diesen Archetyp erfährt. So ist die Erscheinungsform des Erdarchetyps als Ausdruck der Stellung des Menschen zur Erde letztlich Ausdruck der Stellung des Menschen zu seiner Erde und zu seinem Himmel. Erich Neumann zeigt uns, wie es im Laufe der abendländischen Geschichte in Entsprechung der Entwicklungsgeschichte des kollektiven abendländischen Bewusstseins immer wieder zu einem Bedeutungswandel und damit zu einer veränderten Bewertung dieser archetypischen Symbolik der Erde gekommen ist. Und er beginnt nun vom Mittelalter an, diese Wandlungsstufen des Erdarchetyps im Abendland, im kollektiven Bewusstsein des Abendlandes zu beschreiben. So war im Mittelalter das patriarchal-christliche Bild der Erde eindeutig negativ. Die Erde wurde mit den Attributen des Bösen, des dunkelweiblichen, grobsinnlichen, stofflich-materiellen, ja dämonisch-verführerischen, des Gefallenen und Verdorbenen belegt. Der Teufel wurde als Geist der Erde, als Herr dieser Welt gesehen, im Gegensatz zum Heiligen Geist und dem positiven, nur guten Himmel. Wir sehen hier schon, wie in dieser alten patriarchalen Sicht des Mittelalters Himmel und Erde komplett auseinandergerissen wurden und einseitig bewertet wurden. Der Körper, der der Erde zugeordnet wurde, wurde als Gefängnis erlebt, wie wir es auch in allen gnostischen Strömungen wiederfinden. In allen alten Geist- und himmelsbetonten patriarchalen Sichtweisen, nicht nur im Abendland, sondern auch in vielen anderen patriarchalen Traditionen weltweit, ob in christlicher, jüdischer, mohammedanischer oder indischer Herkunft, finden wir diese Erdentwertung, Erdfeindschaft, ja Erdangst, die alle psychologisch gesehen Ausdruck eines schwachen patriarchalen Bewusstseins sind. Diese Entwertung der Erde und die Angst vor ihr wird dadurch verständlich, dass das schwache Ich-Bewusstsein den Erdarchetyp mit dem Archetyp der großen Mutter, insbesondere mit ihrem negativen Elementarcharakter, wie Neumann diesen Aspekt nennt, in Verbindung bringt, aus dessen Dominanz sich das schwache Ich-Bewusstsein erst durch die Identifikation mit der Geist-Himmelsseite des Vaterarchetyps zu befreien hat. Die religiöse Fanatisierung erreicht mit der Inquisition und den Hexenprozessen von Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert, ja es geht sogar zum Teil noch herauf bis ins 18. Jahrhundert, erreicht diese religiöse Fanatisierung erst am Ende des Mittelalters ihren Höhepunkt, nämlich genau dann, als die Wirkung des Himmelsarchetyps nachließ und der Erdarchetyp aufzusteigen begann. Wir sehen also gerade an diesen Übergängen, kommt es dann zu solchen Fanatisierungen und solchen Fehlformen eben der Entwicklung. Mit der Verstärkung des Erdarchetyps kommt es zu einer Wende, die mit der Renaissance einsetzt. Die Renaissance beginnt schon Mitte des 15. Jahrhunderts bis Ende 16. Jahrhundert, und wir finden hier langsam diesen Übergang vom Mittelalter in die Renaissance als den wesentlichen Übergang auch des abendländischen Bewusstseins und vor allem auch als den wesentlichen Übergang der Bewertung des Archetyps der Erde und des Archetyps des Himmels. Und wir werden gleich hören, wie sich das auch ausgewirkt hat. Also mit dieser Verstärkung des Erdarchetyps kommt es zu einer Wende, die mit der Renaissance einsetzt und die im Außen auch mit der kopernikanischen Wende einhergeht. Das ist wahrscheinlich ein großer Einschnitt auch für unser abendländisches Bewusstsein. Nikolaus Kopernikus, der von 1473 bis 1543 gelebt hat, gerade an dieser Wende um 1500 herum, wo diese große Umbruchzeit ist, wo dem abendländischen Geist aufgeht, wir sind nicht der Mittelpunkt des Kosmos. Und damit fällt der abendländische Geist heraus aus dieser Mittelpunktstellung und damit auch aus dieser Sicherheit, dass wir sozusagen vom Himmel her in einer Mittelpunktstellung sind, und daraus werden wir zurückgeworfen sozusagen auf die Erde. Und wir hören gleich, wie sich das auswirkt. Durch diese äußere Entthronung des Menschen, durch das Herausfallen aus dem Weltmittelpunkt, kommt es aber gleichzeitig zu einer Verstärkung der Bedeutung des Ich-Bewusstseins und des Individuums als eines Erdensohnes oder einer Erdentochter. Ich zitiere hier Erich Neumann: Das Experiment als Anfang des naturwissenschaftlichen Denkens, in dem die Welt nicht als eine theologisch-hierarchische, sondern als eine natürlich geordnete Welt entdeckt wird, ist nun Ausdruck eines mündig gewordenen menschlichen Bewusstseins. Bisher im Mittelalter wurde ja die Wahrheit sozusagen vom Himmel her abgeleitet, von den Offenbarungsreligionen her, insbesondere von der christlichen Sicht der Theologie. Und jetzt, wo dieses Weltbild sich umwendet, entdeckt man endlich, dass es ja die Erde ist, von der wir leben und aus der hervor wir letztlich damit auch die Grundlagen unseres Seins entdecken sollten. Und damit beginnt die eigentliche Naturwissenschaft. Erich Neumann sieht in der Gestalt von Leonardo da Vinci einen der ersten, die dies in ihrem Werk bekunden. Neumann hat übrigens in diesem interessanten Band Kunst und schöpferisches Unbewusstes einen sehr eindrücklichen Beitrag geschrieben über Leonardo da Vinci und den Mutterarchetyp. Auch in Gegenposition zu Sigmund Freud, der ja Leonardo da Vinci beschrieben hat, eher in seiner negativen Verbindung zu seiner Mutter, zeigt Erich Neumann diesen transpersonalen Aspekt des Mutterarchetyps auf, aus dem heraus Leonardo da Vinci seine Werke geschöpft hat. Das heißt, wo wir das nicht nur als regressiv sehen dürfen, sondern als progressiv, als schöpferisch. Und eben gerade bei vielen schöpferischen Menschen erleben wir, dass sie noch viel stärker in Kontakt sind mit dem Mutterarchetyp und vor allem eben mit diesem schöpferischen Aspekt des Mutterarchetyps, insbesondere dann mit dieser geistigen Dimension des Weiblichen, auf das wir dann noch kommen werden, dass Erich Neumann den Sophia-Geist nennt. Neumann zitiert hier, ich zitiere hier Neumann, also das Werk Leonardo da Vincis ist Ausdruck nicht nur der Schönheit der Erde, sondern auch ihres neuen Geistes. Mit der Befreiung und Vergeistigung des Erdarchetyps befreit sich bei ihm auch das Weibliche, das ihm, wie die Erde selber, ihr schöpferisches und seelisch-geistiges Antlitz offenbart. Soweit Erich Neumann. Waren bisher die Offenbarung und die Tradition der Offenbarung die einzigen Quellen der Wahrheit und wurde die Erkenntnis von oben, vom Himmel, von der Idee her abgeleitet, so werden nun die Gesetzmäßigkeiten der Erde erforscht und als Grundlage der Erkenntnis angesehen. Alles ist nunmehr auf die Erde bezogen. Im Gegensatz zu der mittelalterlichen Dominanz der Introversion und der Intuition tritt jetzt die auf die physische Objektwelt bezogene Extraversion und die Empfindung. Der Geist, der von nun an gesucht und gefunden wird, ist ein Geist der Erde und ein Geist des Menschlichen. Nicht ein Geist des Himmels oder ein Geist der Theologie. Damit geht dem Menschen aber auch die Orientierung am Himmel, dem Rückgrat der abendländisch-patriarchalen Kultur verloren. Das ist sozusagen die Schattenseite dieses Prozesses. Und so wird der in der Renaissance aufgestiegene Erdarchetyp, der mühsam die Ketten abschüttelte, mit denen er von einem feindlichen Himmel in die Hölle verbannt worden war, so wird dieser Erdarchetyp selber zur Gefahr. Wie es vor der Renaissance zu einer Überwältigung des Menschen durch den Himmel gekommen war, kommt es in der Moderne zu einer Überwältigung durch die Erde. Die umarmende Mutter kann hiermit zur verschlingenden Mutter werden. Die psychologische Vererdung des Menschen zeigt sich nicht nur darin, dass er materialistischer geworden ist. Wir hören das Wort, jeder Materialist ist eigentlich einer, der der Mater, der Magna Mater noch anheimgefallen ist oder zumindest noch unter der Dominanz der großen Mutter steht. Also, wir sehen nicht nur eben auch im Sinne der psychologischen Vererdung, dass der Mensch jetzt materialistischer geworden ist, sondern vor allem zeigt sich diese psychologische Vererdung des Menschen darin, dass er überflutet wird mit Fakten, Daten und Tatsachen auf unendlich vielen Gebieten, die vom Einzelnen nicht mehr einheitlich geordnet und verarbeitet werden können. Und das sagt Erich Neumann schon 1953, noch Jahrzehnte bevor es ein Internet oder E-Mails oder Facebook oder wie all diese neuzeitlichen Formen der Datenübertragung heißen und des Datenaustausches. Wir sehen also, damals schon hat Neumann dies als eine der auch Vererdungen des Menschen gesehen, auch eine der Gefahren, dass wir überflutet werden von all diesen Informationen, denen der einzelne Mensch kaum mehr fähig ist, gewachsen zu sein, weil er es nicht mehr als ein einheitliches Weltbild einordnen kann. Durch die Aufspaltung in unendlich viele Disziplinen und Spezialisierungen besitzt der moderne Mensch kein einheitliches Weltbild mehr. Die Sinnorientierung des Ganzen ist ihm verloren gegangen. Und keine Religion und keine Philosophie gibt eine das Ganze unserer Probleme erfassende Antwort. Diese Entwicklung wird noch verstärkt durch die zunehmende Vermassung der Menschheit und ergänzt durch eine vermassende Kollektivorientierung von oben her, wobei dieses Oben heute die Zeitungen, Radio, Fernsehen, Film, Video, Reklame und so weiter sind, die wir für den Himmel eingetauscht haben. Also wir sehen, wie früh Neumann schon gesehen hat, wie sehr die Medien sozusagen und eben für den Himmel stehen jetzt und wie sehr wir sozusagen von oben her durch die Massenmedien auch sowohl zu einer vermassenden Kollektivorientierung geführt werden, als auch zu einer Vermassung insgesamt auch unserer menschheitlichen Erfahrung. Und was das heißt, dass wir den Himmel des Mittelalters eingetauscht haben mit den Medien, die uns von oben sozusagen unsere Informationen und all unsere geistigen Orientierungen vorgeben. Und das in einer vermassenden, kollektiven Weise. Die einseitige Hinwendung des Bewusstseins auf die sogenannte Objektiv-Außenwelt hat zu einer fortschreitenden Abspaltung der Innenwelt geführt und damit zu einer Isolierung des einzelnen Menschen und der individuellen und kollektiven Neuorientierung des modernen Menschen. Mit der Entstehung der Tiefenpsychologie, mit ihrem von Freud über Adler zu Jung führenden nach innen Weg, kommt es zur Wiederentdeckung der inneren Erdseite des modernen Menschen. Hier wird uns deutlich, an welcher Schwelle des abendländischen Zeitalters, des abendländischen Bewusstseins die Tiefenpsychologie eintritt, nämlich genau dort, wo eben der Mensch diese Innenseite abgespalten und verloren hat. Und wie wichtig es ist, wiederum sozusagen die innere Erde zu entdecken, die bis dahin abgespalten war. Erich Neumann geht nun in seiner kulturpsychologischen Betrachtung vom äußeren Kollektivgeschehen auf die innere Erdseite und die Manifestationen des Erdarchetyps in der Psyche des einzelnen Menschen über, wodurch er auf Ergebnisse kommt, die für die Zukunft des Kollektivs richtungsweisend sind. Darf Neumann zitieren? Wenn der Erdarchetyp der großen Mutter im Unbewussten des Einzelnen wieder erscheint, so besagt Wiedererscheinen, dass er in der Menschheitsgeschichte vorher, zum Beispiel in der Mythologie und in den Religionen, schon aufgetaucht war. Zitat Ende. Die verbreitetste Form der Manifestation der großen Mutter ist die als Erdmutter. In ihrem Elementarcharakter erscheint sie uns positiv als gebärend, nährend und schützend enthaltend, negativ als festhaltende, einfangende und fressende, verschlingende große Mutter. Im Gegensatz zum Himmelsarchetyp scheint jedoch im Erdmutterarchetyp die Dunkelseite zu überwiegen, was mit dem psychologischen Phänomen der Angst vor dem Dunkel zusammenhängt. Die Erde als dunkle Mutter ist somit auch der furchtbare Todesschoß oder das Grab, die Unterwelt und der dunkle Abgrund allen Lebendigen, von allem Lebendigen. Erich Neumann fragt sich nun, warum die große Erdmutter der Nacht nicht nur die furchtbare Mutter der Gräber und des Todes ist, sondern zugleich auch die der Einweihung. Das lateinische Wort in ihre im Sinne der Initiation heißt ja ursprünglich in die Erde eingehen. Und der Ort dieser Einweihung war die Höhle, archetypisch formuliert, der Uterus der großen Mutter. Dieses Urbild des heiligen Ortes, des Tempels und auch des Hauses letztlich. Im Mittelpunkt jeder Einweihung steht immer die tödliche Gefahr, welche die furchtbare Mutter darstellt. Sie ist der verschlingende West- und Todespunkt des Heldenweges, wie wir es im Sonnenmythos wiederfinden, die Wirrnis des Labyrinths, das verschlingende Ungeheuer, der Drache, das Chaos, der Tod und die Unterwelt. Erich Neumann fragt sich nun, warum die Einzuweihenden in diese furchtbare Unterwelt hinabsteigen müssen und warum ohne diese Auseinandersetzung mit ihr nirgends und niemals ein menschlich heldenhaftes und erleuchtetes möglich sein kann. Mythologisch gesehen handelt es sich natürlich um den Sieg des Helden, der den Abstieg in die Drachengefahr wagen muss, um sich als stärker zu erweisen als die Gewalt der furchtbaren Dunkelseite und um das sogenannte Böse zu überwinden. Damit ist jedoch noch nicht erfasst, was dies psychologisch bedeutet. Und so fragt Erich Neumann weiter, was hier der Sieg des Helden bedeutet und wie diese Konstellation mit der Situation des modernen Menschen und seiner sogenannten Vererdung zusammenhängt. Durch die patriarchale Interpretation des Helden als Überwinder der matriarchalen Welt, des Dunkels und des Bösen, bewirken wir eine unversöhnliche Spaltung zwischen der oberen männlichen, guten Himmels- und Bewusstseinswelt und der unteren weiblichen bösen Erde, dem Unbewussten, und reißen die Welt, die Menschheit und den Menschen in einen oberen und einen unteren Teil auseinander, zwischen denen es keine Versöhnung gibt. Wenn wir aber das Auftauchen des Erdarchetyps und die Wandlung des abendländischen Menschen ernst nehmen, dann ist es für uns nicht mehr damit abgetan, die matriarchale Welt des Bösen zu besiegen, sondern wir müssen uns in einer tieferen und gefährlicheren Weise auf diese Welt einlassen um diesem numinosen Geschehen gerecht zu werden. Da uns nun nicht mehr die patriarchale Identifikation mit der Himmelsseite zur Verfügung steht, wie noch im Mittelalter, sind wir jetzt gezwungen, mit dem Erdarchetyp mit auftauchenden titanischen, widerhimmlischen und luziferischen Drachenelement zu einem Ausgleich zu kommen. Dabei kommt es zu einer Umwertung, nach der nun nicht die Besiegung des Bösen, sondern seine Erlösung, nicht der patriarchale Sieg, sondern die Wandlung des Unteren, das eigentliche Ziel zu sein scheint. Ausgehend von einem kabbalistischen Mythos kommt Erich Neumann auf die zweideutige Symbolik der Schlange zu sprechen, die als Begleiter des Erdarchetyps der großen Mutter auftaucht. Die von unten aufsteigende, erlösende und zu erlösende Schlange ist uns auch aus Indien bekannt als Kundalini-Schlange, wie auch aus der Alchemie als der Serpens Mercurii, sowie im Opus Magnum der Alchemisten, wo es darum ging, die Materie zu erlösen und gleichzeitig um eine Erlösung der Psyche, die damit intendiert wurde. Ich zitiere Neumann hier: Das, was aus der Hölle der Erde und der Materie ebenso wie aus der Hölle der menschlichen Psyche zu erlösen ist, wobei aber Erlösung gleichbedeutend ist mit Wandlung, das scheint nicht weniger und nicht mehr zu sein als der Geist der Erde. Der Abstieg in das Dunkel der Erde, der im Mittelpunkt jeder Einweihung steht, ist für den modernen Menschen ein Abstieg in die Unterwelt der eigenen menschlichen Psyche. Wir sind angewiesen auf die Einzelnen, die nicht mehr gewillt sind, das Wissen um ihr Böses zu verdrängen und zu unterdrücken, sondern diesen tiefen Gang der Wandlung selber wagen. Für uns Menschen der Neuzeit ist es nicht mehr möglich, sich dieser Gefahr zu entziehen, denn sie entspricht auch da, wo wir uns freiwillig darauf einlassen, dem Schicksal unserer Zeit. Wer sich weigert, das Problem der in uns brennenden Erde und des in ihr brennenden Deus Absconditus, dieses verborgenen, dunklen Gottes in uns, bewusst anzunehmen, sagt Neumann, wer sich also weigert, diese tiefen Dimension bewusst anzunehmen, der gerät durch die kollektive Vererdung des modernen Menschen, wie sie sich unter anderem in den Massenphänomenen zeigt, und überall im Alltag, im sozialen Leben sowie in der modernen Kunst manifestiert, in dieses Thema, in dieses Problem mit hinein. Wir können uns dem gar nicht entziehen. Wer aber diesen furchtbaren Charakter der Psyche als seine innere Erde erfährt, der erfährt auch das Umschlagen und die Wandlung dieses Aspekts. Damit kommt es mythologisch gesehen zur Einweihung in das matriarchale Mysterium, in welchem die Erde sich als die große Wandlerin offenbart. Jetzt erweist sich die Erdmutter als die große Schöpferische, die sowohl die Ursprungsstätte des Lichtes ist, als auch als obere Mutter den Himmel umfasst. Wir haben schon hingewiesen gestern im Bild der Himmelsgöttin Nut, die als große Mutter auch den Sternenhimmel umfasst und selber diesen Sternenhimmel darstellt. Um es mit Rilke zu formulieren, in einem seiner Briefe an Lou Andreas Salomé, ich zitiere: Jede Erde, die lebt, strahlt ihren Himmel aus und wirft Sternennächte weit hinaus in die Ewigkeit. Wir spüren hier schon diesen umfassenden Aspekt dieser ganzheitlichen Qualität dieses Archetyps. Erich Neumann sagt dazu: Das Weibliche ist als das große Schöpferische nicht Gefäß und Durchgang für ein Männliches, das sich in sie herablässt und mit dem Samen des Lebendigen begnadet, sondern in ihr entsteht das Lebendige und aus ihr kommt dieses Lebendige hervor. Alle Entwicklungen und Wandlungen unterstehen ihrer Herrschaft. Diese matriarchale Welt ist geozentrisch. Die Sterne und Bilder des Tierkreises sind sozusagen der himmlische Gürtel der Erdgöttin und umgeben sie als die eigentliche Mitte, um die sich alles dreht. Soweit Neumanns Ausführungen zu dieser Qualität dieser großen Wandlerin, wie er sie bezeichnet, oder der großen schöpferischen weiblichen Qualität. Dieses Licht im Dunkel der Erde entspricht dem inneren Licht im Unbewussten, das im Laufe des psychischen Wandlungsprozesses deutlich wird und zur Erleuchtung des Individuums durch das sogenannte Lumen Naturae, von dem auch C.G. Jung geschrieben hat, führen kann. Dieses Licht aber ist ein weibliches Erdlicht, ein Licht der Sophia, dem ein neu auftauchender Geist der Erde entspricht. Mir kommt dazu auch dieser Geist der Erde, den unter anderem auch Teilhard de Chardin vor über 100 Jahren erforscht hat, und die geistige Potenz der Materie, wie er sagt, auch entdeckt und auch in mystischer Schau erlebt hat. C.G. Jung selber hat dieses Phänomen mit verschiedenen Namen benannt, als Lumen Naturae, als Weltseele, Anima Mundi, und damit auch als dieses weibliche Sophia-Licht auf diesen Sophia-Geist bezogen. Und schon Goethe hat ja am Ende seines Faust dieses ewig Weibliche als letztes Ziel unserer Entwicklung angesprochen, indem er sagt: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Dieses ewig Weibliche meint diese Sophia-Qualität, die letztlich als innerste Lichtqualität in der Psyche des Menschen innewohnt und im Laufe des Individuationsprozesses zum Vorschein kommen möchte. Dieser Sophia-Geist ist auch genau das, was unsere abendländisch-patriarchale Kultur als Ergänzung benötigt, um in diese Ganzheit auch des übergeordneten Welt- und Gottesbildes zu kommen. Ich habe selber in meinem Gedichtband mir erlaubt, unser abendländisches Vater Unser umzuschreiben in ein Sophia Unser. Ich habe es, glaube ich, im Herbst auch noch einmal schon zitiert gehabt, ich darf es noch einmal vortragen. Sophia Unser, die du in allem wohnst, wie heilvoll klingt dein Name. Du bist reich an Wonne, deine Weisheit geschehe. Du bist der Himmel der Erde. Du nährst Leib, Herz und Geist im ewigen Jetzt, wo es keine Schuld gibt. Denn in deinem Grunde ist alles gut, hat alles Sinn, so wie es ist. Lass uns immer wieder zugrunde gehen, um uns von Grund auf unseres Erlöstseins gewahr zu sein. Denn aus deinem Grunde ist alles, was ist. Erich Neumann verfolgt nun das Thema des Geistes der Erde als eines Sophia-Geistes nach zwei Richtungen hin. Einmal bezieht er sich auf das extrane Wissen, von dem wir gestern Nachmittag schon gehört haben, in diesem Vortrag die Psyche und die Wandlung der Wirklichkeitsebenen, dass das Wissen um eine totale Wirklichkeit der Welt meint, das in tieferen Schichten der Psyche gegenwärtig ist, wo die Gegensatzspaltung von Psyche und Welt, Erde und Himmel nicht mehr oder noch nicht wirksam ist. Diese Wirklichkeit ist eine Geistordnungswirklichkeit, die wir gestern als archetypisches Feld bezeichnet haben, das vom Selbstfeld her dirigiert wird. Diese transgressive, das heißt innen und außen übersteigende Ganzheitswirklichkeit ist unsere wirkliche Welt, in der wir leben und in die wir total eingebettet sind. Der zweite Hinweis, was Geist der Erde bedeutet, geht davon aus, dass wir nur mit Hilfe der Psyche Erfahrungen machen können, die immer in Archetypen, das heißt aber in Natursymbolen, wirken und erscheinen. Das Natursymbol ist aber identisch mit der Wirklichkeit der uns erscheinenden Welt. Das heißt, jede Erfahrung eines äußeren Gegenstandes ist immer gleichzeitig archetypische, symbolische Erfahrung. Das heißt, alles Geistige erscheint uns als Natur, wie uns umgekehrt alles Natürliche außen oder auch innen als Bild erscheint, das heißt aber als geformter Geist. Ich zitiere Erich Neumann: Mit allem natürlich Gegebenen ist ein geistig-symbolisches identisch. Alles, was wir erfahren, vom Wahrnehmungsbild bis zum inneren Bild, vom sichtbaren Stuhl bis zur Vision der Gottheit, ist formende und geformte Geistpsyche. In diesem Sinne gibt es keine Materie, die im Gegensatz zum Geist steht. Wenn wir in Bilder eingehüllt sind, sind wir damit auch in Formen eingehüllt. In Geist, welcher Natur? In Natur, die Geist ist. Aber erst, wenn uns dieser tägliche Umgang mit dieser Einheitswelt von Natur und Geist bewusst geworden ist, können wir die Bedeutung der Sophia als einer erhöhten und vergeistigten Erde verstehen. Ich zitiere Erich Neumann: Und doch hat sich eigentlich an der Erde nichts geändert. Sie ist nicht erhöht und nicht vergeistigt worden. Sie ist geblieben, was sie von je war. Nur der Mensch, der diese Geisterde erlebt, hat sich gewandelt. Nur er ist durch sie verändert und vielleicht erhöht und vergeistigt worden. Aber auch er ist geblieben, was er von je war, ist nur zusammen mit der Erde sich in seiner eigenen totalen Wirklichkeit transparenter geworden. Zitat Ende. Erich Neumann sieht gerade in dieser Erfahrung von der Transparenz und der Transzendenz der Erde ein wesentliches Merkmal der neuen Religiosität des modernen Menschen, egal ob wir diese Transparenz als Diesseitigkeit des Jenseitigen oder als Jenseitigkeit des Diesseitigen oder als beides verstehen. In keinem Fall aber gilt mehr ihre Trennung. Die Erdwirklichkeit der Psyche innen ebenso wie als Physis außen erscheint uns nun als die Konjunktio der sichtbaren Erde mit einem unsichtbaren Himmel. Jedes Natursymbol der Psyche, ebenso wie jedes Stück Materie, ist beides in einem zugleich. Die Konjunktion von Himmel und Erde, Geist und Natur entspricht mythologisch der Wiedervereinigung der Ureltern zum erhöhten Uroboros. Psychologisch der Ganzwerdung im Sinne des Individuationsprozesses. Der die Erde verwandelnde und so sich verwandelnde Mensch wird der Ort, in dem diese Vereinigung geschieht. Das daraus hervorgehende Dritte, die erhöhte Mitte, die sich über den Gegensatz von patriarchaler und matriarchaler Betonung erhebt, ist das vom Weiblichen geborene göttliche Kind, das in sich Oberes und Unteres, Männliches und Weibliches, Himmel und Erde als ein ganz anderes und Neues vereinigt. Das Symbol des Kindes, das oft im Zentrum des Mandalas erscheint, ist wie dieses ein irdischer Ort der Manifestation des Selbst. Es erscheint uns in seiner transzendenten Funktion als Zwischenort zwischen Himmel und Erde, zwischen Bewusstsein und Unbewusstem und übersteigt doch die Gegensätze von Männlichem und Weiblichem in seiner hermaphroditischen Gestalt. Im Kind lebt die Transparenz des Irdischen in ihrer ursprünglichen Ganzheit. Die Gegenwärtigkeit des Kindes entspricht der Wirklichkeit einer erfüllten Erde, während die Einstellung auf das nur Zukünftige, zum Beispiel auf ein Paradies, Zeichen eines Himmelsgeistes ist, für den die Erde noch unvollkommen und gefallen ist. Zum Kind ebenso wie zu dem in das Geheimnis der Sophia-Erde eingeweihten Erwachsenen gehört die Gleichzeitigkeit des symbolischen Lebens, die nicht in ein Nacheinander der Dreizeitigkeit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verläuft. Dem modernen Menschen wird in seinem eigenen Durchsichtigwerden im Wandlungsprozess die verklärte Erde als das ursprüngliche Jenseits von Himmel und Erde durchsichtig. Ich möchte diesen Vortrag mit den Worten von Erich Neumann abschließen, die er am Ende dieses Eranos-Vortrages stellt. Das Bild der Jungfrau mit der Ähre ist das gleiche Bild wie das der Sophia mit dem Kind. Diese Sophia-Psyche als die ursprüngliche und als die verklärte Erde, als Einheit von Natur und Geist ist, so scheint es uns, die bisher letzte Wandlung des Erdarchetyps in der Neuzeit. Sie überschreitet den Menschen und doch ist ihr Ort in ihm. Mit diesem letzten Symbol aber, dem des Kindes der Sophia, das uns gerade noch am Rande unseres Horizonts sichtbar wird, wenn wir die Wandlung des Erdarchetyps in der Neuzeit, das heißt in uns selber verfolgen, wird etwas geboren, dessen Bedeutung für den modernen Menschen überhaupt noch nicht abzusehen ist, nämlich nicht mehr und nicht weniger als ein Heiliger Geist der Erde. Soweit Erich Neumann. Ja, es ist gut, wenn wir hier in die Pause gehen und haben dann noch eine Stunde Zeit für Fragen. Danke.